Kurs 2, Entschuldigung.
Tatsächlich habe ich diese Woche auch ein paar God-Stories erlebt. Gott im Alltag ist ein ganz gutes Stichwort, das der Jörn gebracht hat. Und so für mich festzustellen, Gott ist wirklich da und Gott ist wirklich real. Und Gott ist interessiert an meinem Alltag. Und das sind keine großartigen Highlights. Es war keine Stimme, die vom Himmel zu mir sprach. Kein brennender Dornbusch in meinem Wohnzimmer. Das wäre spannend, höchst spannend. Kein Engel, der ankam und sagte, fürchte dich nicht. Und trotzdem zu merken, Gott ist da. Und da ist eine Kraft in mir, wenn meine eigene Kraft nicht ausreicht. Und da ist ein Friede in mir, wenn mein eigener Friede und meine Umstände nicht ausreichen. Und da ist eine Freude in mir, die ich mir nicht selbst gemacht habe. Und das festzustellen in herausfordernden Zeiten, das ist für mich so tröstlich. Zu erleben, Gott ist da und zu merken, es ist, im Englischen gibt es diesen Satz, it is well with my soul. Mit meiner Seele ist, meiner Seele geht's gut. So. Und ja, die ist herausgefordert an ganz vielen Orten und so. Ich bin da immer noch auf meinem Weg, meiner mentalen Gesundheit nachzuhelfen. Aber zu wissen, da ist Gott, der das trägt. Das ist so cool. Ah, meine zweite God-Story ist, ich habe heute Freikarten fürs Phantasialand gewonnen. Zwei. Sorry, ich nehme meinen Mann mit. Ich gewinne fast nie was irgendwie. Und heute in der Kita habe ich bei so einer Tombola mitgemacht. Einfach, weil man das halt macht. Gell? So. Und dann direkt zweimal den Hauptgewinn abzustauben, das ist schon nice. Ja, ich springe jetzt heute relativ spontan ein. Gestern kam die Absage von Heiner, dass sie heute nicht kommen können. Und habe mir überlegt, ach, worüber könnten wir denn sprechen? Mit wir meine ich mich. Und hatte so die Idee, die schlummert schon länger in mir, ich würde gerne so eine Reihe machen, so Let's Talk About Sachen, die für uns so, für uns, und damit meine ich diejenigen, die schon so ewig christlich sozialisiert sind, und das sind die allermeisten hier, die für uns schon so irgendwie normal sind, aber lasst uns da doch nochmal genauer hingucken. Beispiel, Zehnten geben, Ruhetag halten, kein Sex vor der Ehe, weiß der Geier was alles. So, wir steigen aber heute ein mit einem Thema, wo man denkt, oh, das könnten wir doch so schnell abhandeln, nämlich mit dem Thema Sabbat, den Ruhetag halten. Warum könnten wir da schnell raussteigen? Weil gilt für uns nicht. Also wir alle kennen diese Bibelstelle, in der Jesus unterwegs ist mit seinen Jüngern, Markus 2. Und es gibt mehrere Bibelstellen, die Jesus in den Zusammenhang mit dem Sabbat bringen. Also es gibt viele Bibelstellen, wo wir lesen, und er ging am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und am Sabbat heilte er die Frau. Und am Sabbat trieb er da einen Dämon aus. Also es gibt mehrere Bibelstellen, die das so betonen, dass Jesus das am Ruhetag gemacht hat. Und dann gibt es eben diese Bibelstelle, Markus 2 beschreibt die ganz gut, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist und sie sind in einem Ährenfeld und sie klauben sich so ein paar Ähren und mümmeln die. Und das wird ihnen vorgeworfen. So, ey, die haben noch gearbeitet. Haben die gerade geerntet? Ah, spitzfindig. Ich würde es jetzt nicht als Ernten bezeichnen. Für mich wäre das jetzt nicht eine Arbeit gewesen, so ein bisschen snacken. Es war ein Snacksident. Kennt ihr ein Snacksident? Wenn man anfängt zu snacken und dann hups, alles aufgegessen. Das ist ein Snack-Accident, ein Snackunfall. Slacksident. Ja, das ist, wenn man was postet, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Man kann es auch wieder löschen. Jedenfalls, das ist so eine Spitzfindigkeit. Ne? Aber Jesu Antwort ist, Gott hat den Sabbat für den Menschen gemacht, nicht den Menschen für den Sabbat. Und dann können wir doch da so einen Punkt setzen und sagen, Sabbat ist in Ordnung, kannst du halten, wie du willst. Machst du nicht. Ja, fertig. Aber lasst uns doch noch mal gemeinsam damit reinschauen. Und zwar heute aus der Basisbibel steigen wir mal ein mit dem Grundtext für heute. Das ist aus 2. Mose, Kapitel 31, die Verse 12 bis 18. Der Herr sagte zu Mose, rede mit den Israeliten und sage ihnen, meinen Sabbat sollt ihr halten, denn er ist ein Zeichen, das für alle Generationen zwischen mir und euch gelten soll. Daran, dass ihr den Sabbat haltet, wird man erkennen, ich bin der Herr, der euch für sich ausgewählt hat. Der Sabbat soll bei euch ein heiliger Tag sein. Wer ihn entweiht, muss getötet werden. What? Bisschen übertrieben vielleicht? Das ist so direkt so, ach, der Sabbat so gerne, bam, wer ihn entweiht, muss getötet werden. Wer am Sabbat eine Arbeit verrichtet, hat sein Leben verwirkt. Er soll aus seinem Volk ausgelöscht werden. 6 Tage darf gearbeitet werden, aber am 7. Tag ist der Sabbat, der heilige Ruhetag für den Herrn. Wer am Sabbat arbeitet, muss getötet werden. Die Israeliten sollen den Sabbat halten und ihn von Generation zu Generation begehen als ewigen Bund. Er verbindet mich und die Israeliten als ein Zeichen für immer. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht. Aber am 7. Tag ruhte er und schöpfte Atem, übersetzt die Basisbibel es. Wow. Nachdem Gott auf dem Berg Sinai zu Ende gesprochen hatte, übergab er Mose die 2 Tafeln mit den Geboten. Sie waren aus Stein, beschrieben vom Finger Gottes. Ich finde, das ist so eine Stelle, die hat ja schon eine gewisse Gravitas, ne? Also die bringt eine gewisse Schwere mit sich. So, erst denkst du so, yay, und dann bumm. Ihr sollt 6 Tage arbeiten und dann sollt ihr ausruhen. Sonst. So, okay. Dann ruhe ich mich mal lieber aus. Wenn wir jetzt von dieser Bibelstelle nochmal ausgehen, die Jesus da darstellt, wo Jesus gesagt hat, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Und dann diese Geschichte hier lesen, da fragen wir uns dann doch schon, was soll der Käse? Was soll der Käse? Mir ist das so bewusst geworden, als ich diesen Text gelesen habe, und wir lesen Texte oft so schnell runter, dass das Wort ewig ganz schön oft auftaucht, dass Gott davon spricht, dass der Sabbat als ewiger Bund, als ewiges Zeichen seines Bundes zwischen ihm und denen, die ihm angehören, gelten soll. Das heißt für mich, dass dieser Ruhetag für Gott eine gewisse Bedeutung hat. Und wenn wir dann ins Neue Testament schauen und uns denken, was waren die denn so spitzfindig? Warum haben die denn Jesus da gesagt, oh, haben die gerade geerntet? Ja, nein, vielleicht. Weil die diesen Text kannten und die gewusst haben, Gott nimmt es ganz schön ernst. Das war nicht einfach nur Bosheit, sondern da steckt schon auch eine Ernsthaftigkeit dahinter, zu wissen, hey, das ist Gott so wichtig, diesen Ruhetag einzuhalten. Der sondert mich heraus als Angehöriger des Volkes Gottes, dass wenn ich ihn nicht einhalte, die Konsequenzen, nennen wir es ruhig, die Strafe, ganz schön hoch ist. Also da ist schon eine Ernsthaftigkeit dahinter. Und das ist mir so bewusst geworden. Und ich merke, das macht auch was mit meinem Lesen der Bibel, weil ich plötzlich das Neue Testament, wenn ich dann die Pharisäer lese und die Schriftgelehrten, dass dann nicht einfach nur dieses, wie es als Kind für mich tradiert wurde, dieses Schwarz-Weiß, Pharisäer schlecht, Jesus super gut, sondern dass das ja Menschen waren, die überzeugt davon waren, das Richtige zu tun. Das waren Menschen, die voller Eifer Gott gehorchen wollten. So sehr, dass sie es natürlich teilweise übertrieben haben. Und so geht es uns doch oftmals auch. Also mir zumindest geht es oftmals auch so, dass ich merke, ich tappe immer wieder in diese Falle hinein, es so ernst zu meinen mit Gott, dass ich vielleicht Gesetzlichkeiten herstelle, wo es keine gibt. Aber das ist Thema für eine andere Predigt. Jedenfalls hat es mich so berührt zu lesen, dass es da von Ewigkeit die Rede ist. Dass der Sabbat für ewig eine Bedeutung für Gott hat und für ewig ein Zeichen seines Bundes ist. Ein Zeichen dafür ist, dass sein Volk auserwählt ist und ihm gehört. Und nun wissen wir ja, wir gehören dazu. Wir sind Teil seines Volkes, eingepfropft als wilder Ölzweig. Wir sind nicht Juden, als Juden geboren. Wir sind nicht als Israeliten geboren, aber durch Jesus Christus und durch sein Werk am Kreuz sind wir zu Kindern Gottes geworden und sind wie in einem Ölbaum, so ein wilder Ölzweig, der so rein gepfropft wird. Na, man schneidet da so ein Stück auf, dann kommt der Zweig rein und dann ist man Teil dieses edlen Ölbaums. Und Ölbäume, die können ja uralt werden und sind übrigens schweineteuer. Tipp, anscheinend kriegt man die in den Niederlanden günstiger. Service-Tipp inklusive. Aber am Sonntag machen wir keinen Handel und heute ist ja Samstag. Ja, machen wir morgen. Also, das heißt für mich aber, wenn wir Teil davon sind und wenn wir durch Jesus zu Gottes Volk gehören, dann ist ein Zeichen unserer Dazugehörigkeit, dass der Sabbat uns gegeben ist. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt aber aus Versehen am Sabbat mal ein paar Schritte zu viel mache oder ein Workout, da steckt ja Arbeit drin, wird Gott mich dann mit einem Blitz strafen? Nein, natürlich nicht. Weil, und das ist ja das Gute, wir durch Jesus nicht mehr unter dem Gesetz stehen. Dadurch, dass wir durch Christus nicht mehr unter dem Gesetz stehen, müssen wir die Strafe nicht fürchten. Jesus hat alles getragen. Am Kreuz. Er hat die Last auf sich genommen, er hat die Strafe auf sich genommen und er hat es erfüllt, dass wir eben nicht getötet werden müssen. Welch ein Glück. Wie gehen wir jetzt aber weiterhin mit dem Sabbat um? Wie gehen wir weiterhin mit dem Ruhetag um? Spannend fand ich übrigens in dieser Auseinandersetzung damit, dass es, und auch in diesem Satz, den Jesus sagt, dass es ja gar nicht darum geht, dass wir für den Sabbat gemacht sind, sondern der Sabbat für uns Menschen. Und da hängt nämlich noch viel mehr dran, als einfach nur mal Däumchen zu drehen. Sondern dass der Sabbat ein Geschenk ist und weitreichendere Folgen hat. Also, der Sabbat steht zum Beispiel oft auch im Zusammenhang nicht nur mit diesen 6 Tage arbeiten, einen Tag ruhen, sondern beispielsweise auch 6 Jahre lang ein Feld bearbeiten und im 7. Jahr lässt du es ruhen. Du erntest nicht, sondern du lässt es brach liegen für diejenigen, die nichts haben. Das hängt da zum Beispiel noch mit daran. Oder die nächste Bibelstelle aus 2. Mose, bitte. Genau. Also 6 Jahre sollst du dein Land bestellen und die Ernte einbringen, aber im 7. Jahr sollst du es brach liegen lassen und nicht bestellen. Was wächst, sollen die Armen deines Volkes essen. Was sie übrig lassen, sollen die Tiere fressen, so sollst du es auch mit deinem Weinberg und deinen Olivenbäumen halten. 6 Tage sollst du deine Arbeit tun, aber am 7. Tag sollst du ruhen. Auch dein Rind und dein Esel sollen ausruhen und der Sohn deiner Sklavin sowie der Fremde sollen sich erholen. Sprich, warum macht es einen Unterschied? Als das Volk Gottes im Exil war, konntest du daran erkennen, wer zu Gott gehörte, daran, dass sie 6 Tage gearbeitet haben und 1 Tag geruht haben. Warum? Weil es Gott auch wichtig ist, eine gewisse Gerechtigkeit herzustellen. Arbeite dich selbst nicht zugrunde, aber arbeite auch diejenigen, die dir unterstehen, nicht zugrunde. Und das macht einen Unterschied. Wir tragen ja auch eine gewisse soziale Verantwortung. Und es macht einen Unterschied, ob du Menschen eine Pause gönnst, wo sie sich erholen können. Wenn du Tieren eine Pause gönnst, wenn sie Arbeitstiere sind, wo sie sich erholen können, wo sie mal auf der Weide stehen können und sich den Bauch vollschlagen können. Es hat eine soziale Komponente und es hat auch eine Gerechtigkeitskomponente. Und das fand ich total spannend, dass du daran erkennen kannst, wer zu Gottes Volk gehört. Denn es gab Zeiten, da wurde rund um die Uhr gearbeitet. Und dieses einen Tag ruhen, das ist ziemlich spezifisch für unseren Gott. Und ich finde das grandios. Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt. Einmal bitte die Jesaja-Stelle. Geh am Sabbat keine weiten Wege und mach an meinem heiligen Tag keine Geschäfte. Betrachte den Sabbat als ein Vergnügen und halte den heiligen Tag des Herrn in Ehren. Ehre ihn, indem du nicht auf Reisen gehst, keinen Geschäften nachgehst und keine Verträge schließt. Dann wirst du am Herrn dein Vergnügen haben. Ich lasse dich über die Höhen des Landes schreiten und das Erbe deines Vaters Jakob genießen. Das hat der Herr selbst gesagt. In unserem Leben und in unserer Gesellschaft merke ich, dass es dass wir nicht mehr gelernt haben, in diesen Zyklen zu denken. Also wir haben in unserer Gesellschaft entweder so eine Hustle-Culture, nennt sich das, also Hustle mit H-U-S-T-L-E, wo man immer rödelt, wo man immer macht, warum, weil wir leisten müssen. Und weil wer leistet, ist wichtig. Wer leistet, ist wichtig für unsere Gesellschaft. Wer leistet, bringt sich ein. Wer leistet, auf den ist Verlass. Wer leistungsfähig ist, ist vertrauenswürdig. Kennen wir, oder? Ja? Also das ist so dieser eine Teil unserer Gesellschaft, dieses mehr, 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 mehr. Ich definiere meinen Wert darüber, was ich alles leisten kann. Und wer viel leistet, dem wird viel anvertraut. Wer viel leistet, bekommt viel Bewunderung. Der wird in den Mittelpunkt gestellt und an dem orientieren wir uns alle. Auf der anderen Seite erlebe ich aber auch so eine gewisse, dass man auf der anderen Seite vom Pferd runterfällt, nämlich dieses so wenig wie möglich leisten, um so viel Spaß, so viel Fun, so viel Erholung, so viel Cooles rauszukriegen. Und das sind beides höchst ungesunde Denkweisen, höchst ungesunde Mechanismen. Also ständig zu leisten, brennt dich aus, aber ständig zu gucken, dass du so wenig wie möglich leistest, brennt dich nämlich genauso aus. Weil du ständig gucken musst, wie wiesel ich mich irgendwie durch, damit ich so viel Spaß im Leben wie möglich habe. Also beides ist nicht besonders zuträglich für ein gesundes Leben. Und dann finden wir in der Bibel diesen Rhythmus aus Arbeit und Ruhezeit. Und ich stelle für mich fest, wie schwierig ich es finde, aus einem Leistungsdenken herauszusteigen. Ich bin auch theologisch so geprägt. Es geht nicht nur nach dem Lustprinzip, jetzt mach halt. Ne? Also für Gott alles geben, immer, rund um die Uhr, 24/7. Und das sitzt ja irgendwo in meinem Kopf fest. Und dann begegne ich einem Gott, der mir sagt, hey, du darfst innehalten. Wenn ich mir leisten kann, eine Ruhezeit einzuhalten, um Atem zu schöpfen. Das fand ich so schön in dieser Übersetzung. Dann kannst du es dir erst recht leisten, innezuhalten, um Atem zu schöpfen. Ich merke für mich, dass Gott mir sowas tatsächlich manchmal verordnen muss. Weil es mir so schwer fällt, meinen Wert nicht darüber zu bestimmen, wie produktiv ich bin. Und man hat ja irgendwie auch immer ein bisschen das Gefühl, produktiv sein zu müssen. Und ich weiß nicht, wie es euch Männern oder euch Vätern geht, aber als Frau habe ich immer das Gefühl, rund um die Uhr produktiv auch für die Familie sein zu müssen. Immer da sein zu müssen, mich immer kümmern zu müssen, damit ich eine gute Mutter bin. Immer schon den nächsten Plan in der Tasche zu haben, damit es meiner Familie gut geht. Und ich merke, dass Gott mir da was aufs Herz legt, so eine gewisse Schwere, ist schon länger her, wir machen das jetzt schon eine Weile, so eine gewisse Schwere zu sagen, ich fordere dich auf, mir auch an diesem Punkt gehorsam zu sein. Nicht, weil du musst, weil dann. Den Part hat Jesus für mich erledigt. Passiert nichts Schlimmes, wenn ich, also es passiert nichts von außen Schlimmes, wenn ich das nicht einhalte. Aber ich merke, dass in mir etwas geschieht. Dass mir der Atem fehlt. Dass mein Herz bitter wird. Dass ich denke, immer muss ich leisten. Einerseits definiere ich mich darüber, boah, guck mal, was ich alles kann, ey du. Und andererseits merke ich, dass sich da eine Bitterkeit eingeschlichen hat von, immer muss ich. Und das ist so ungut. Und da ist Gottes Einladung zu sagen, hey, du gehörst doch zu mir. Du gehörst doch zu mir, halte ein und schöpfe Atem. Du musst dich heute nicht um eine Versicherung kümmern. Morgen kannst du das auch. Du musst heute nicht das Bad putzen. Morgen kannst du das auch. Du musst heute nicht auf Amazon den One-Click-Buy erledigen. Morgen kannst du das auch. Du musst heute nicht recherchieren, welcher Fernseher der beste ist, weil deiner kaputt gegangen ist. Morgen kannst du das auch. Lies ein Buch. Das sind jetzt nur Beispiele. Ne? Und so haben wir uns auf den Weg gemacht, als Familie dem nachzugehen. Und es ist tatsächlich ganz oft so, dass Gott mir zuerst was aufs Herz legt und ich das dann mit Jörn bespreche und dann Jörn sagt, mach mal. Und so war das mit diesem Sabbathalten auch. Für uns ist es tatsächlich der Sonntag. Ich meine, der Samstag geht für uns hier für Gottesdienst drauf. Das ist für uns ein Arbeitstag. Aber für uns ist es tatsächlich der Sonntag. Und da wirklich innezuhalten und den auch nicht produktiv grandios zu gestalten, was für mich nämlich Mental Load ist, wenn ich mir überlegen muss, wie kann ich den für meine Kinder richtig toll gestalten. Und das war echt eine Herausforderung teilweise. Es ist eine Herausforderung, wenn das Kind ankommt und sagt, was machen wir heute? Wo fahren wir hin? Wen treffen wir? Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Und dann zu sagen, nichts. Das fühlt sich erstmal ganz schräg an. Das fühlt sich schräg an in einer Zeit, wo du merkst, und an dem Tag haben wir das gemacht und dann haben wir das gemacht. Und du bist beim Wandern gewesen. Für dich ist Wandern entspannend. Für mich ist Wandern entspannend. Aber wenn ich dafür sorgen muss, 5 Personen in ihre Wanderschuhe zu kriegen, die Wanderroute rauszusuchen, zu überlegen, was packen wir als Vespa ein, zu überlegen, in welchem Zeitfenster fahren wir los, damit im Auto nicht alle losheulen, noch bevor wir am Wanderort angekommen sind, dann ist das für mich Arbeit. Dann ist das für mich keine Entspannung. Und Entspannung wäre, adios amigos, ich gehe wandern. Funktioniert aber nicht. Also da merkt ihr, die Frage ist nicht so sehr, was darf ich, sondern Gott, wie komme ich in eine Ruhe hinein? Wie finde ich in der individuellen Situation, in der ich stecke, meine Ruhe in dir? Und wie kann ich diesen Tag, diese 24 Stunden, die du mir schenkst, nutzen, um Atem zu schöpfen? Was dient meiner Atemfunktion? Was dient meinem Atem und was dient unserer Beziehung? Diesen Tag heilig zu halten, sprich auch zu sagen, ich vertraue darauf, dass ich heute nichts erledigen muss, weil Gott weiß, 6 Tage habe ich gegeben und den Rest der Lücke, den füllt er für mich, weil er mein Vater ist. Wenn ich heute dieses und jenes nicht erledigen werde, ist er immer noch mein Vater, mein Versorger, der mich lieb hat, der mir gut tun möchte. Und für Menschen wie mich ist das eine echte Herausforderung. Denn ich habe von klein auf gelernt, ich muss. Ich habe von klein auf gelernt, ich muss mich um mich selbst kümmern. Ich habe von klein auf gelernt, ich muss gucken, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden. Weil es niemanden von außen gibt, der meine Bedürfnisse sieht. Und ich weiß, dass hier Menschen sitzen, denen es ähnlich gegangen ist. Die von klein auf gelernt haben, es gibt niemanden, der für mich kämpft. Und ich möchte dir zusprechen, da ist ein Gott, der dein Vater sein möchte. Da ist ein Gott, der dich sieht. Da ist ein Gott, der deine Bedürfnisse kennt. Und da ist ein Gott, der dir zugesteht zu sagen, halte inne und atme tief ein und atme tief aus. Du musst nicht leisten. Du musst nicht hustlen. Sondern ich bin dein Gott. Und das gilt für ewig. Und für ewig gilt diese Einladung, in diesem Rhythmus zu bleiben, aus, ja, es geht nicht, dass wir alle wie der Eremit in der Höhle leben, Däumchen drehen und sagen, Gott ist gut, die Raben bringen mir das Essen. Manchmal wünsche ich mir das, dass das meine Berufung wäre, für 2 Sekunden. Und dann merke ich, nein. Wird mir schon was fehlen. Natürlich müssen wir arbeiten. Natürlich sind wir Teil einer Gesellschaft. Und unser Arbeiten, unser Zusammenarbeiten hat Auswirkungen auf diese Gesellschaft. Und das ist grandios. Dieses Arbeiten, dieses 6 Tage Arbeiten, 6 Jahre ein Feld bewirtschaften und dann diese Ruhezeit, in der die Armen sich davon ernähren konnten. Das hat Auswirkungen auf eine Gesellschaft. Unser Produktivsein hat Auswirkungen auf eine Gesellschaft. Wir leben in einem sehr fragilen Konstrukt. Und das ist grandios, denn wir hängen miteinander drin. Und ich glaube, das ist etwas, das müssen wir als Gesellschaft wieder mehr lernen. Dass wir zusammenhängen und dass niemand von uns eine Insel ist. Und dass wir miteinander unterwegs sein müssen. Aber dass es diese Momente gibt, wo wir innehalten und wo wir durchatmen und wo wir nicht leisten müssen. Chrissy hat mich letzte Woche gefragt, fällt es dir schwer, Pausen zu machen? Ja. jedes Mal, wenn ich mich hinsetze und einfach nur eine Pause mache, habe ich das Gefühl, ich mache hier was völlig Unerhörtes. Ich mache hier gerade was, was das geht gar nicht. Weil ich nicht gelernt habe, dass Pausen etwas Sinnvolles sind. Ich habe die Erwachsenen um mich herum immer, immer, immer als rödelnde Arbeitstiere erlebt. Das war meine Prägung. Immer gab es was zu tun. Immer. Und ich erinnere mich an eine Situation in meiner Kindheit. Ich war, glaube ich, 4 oder 4,5, 5. Und es war noch in Rumänien, also ich muss jünger als 5 gewesen sein. Und ich erinnere mich, dass ich bei meinen Eltern zu Besuch war. Also ich habe bei meinen Großeltern gelebt. Und meine Mutter, die war wie immer am Arbeiten und ich habe mich alleine beschäftigt und das war für mich völlig normal. Und auf einmal setzt sie sich neben mich aufs Sofa und sagt so, und was machen wir jetzt? Und ich weiß noch, dass ich da so gedacht habe, in welchem Film bin ich gerade? Was passiert hier? Das war für mich so unverständlich, dass sie plötzlich Zeit hat, weil mein Lernen war, Erwachsene arbeiten immer. Und das ist etwas, was ich meinen Kindern weitergeben möchte. Hey, Gott lädt uns ein, Atem zu holen. Gott lädt uns ein, auszuruhen. Gott lädt uns auch mal ein, nichts zu tun. Und das ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, dass du gerade keine Idee hast, was du tun sollst. Überleg dir, was dir Spaß machen würde. Es ist nicht schlimm, dass gerade deine Bedürfnisse nach neuer Aufregung oder so erfüllt werden. Überleg dir, was du Schönes tun könntest. Ich setz mich hierher und drehe Däumchen. Das ist auch in Ordnung. Und ich möchte das nochmal betonen. Es geht nicht darum, ein Gesetz zu erfüllen. Meine Eltern haben sich, als ich 10 Jahre alt war, bekehrt, haben sich taufen lassen und haben es sehr ernst genommen. Bless them. Sie haben Jesus wirklich von Herzen lieb, bis heute. Aber sie haben es so ernst genommen, dass wir dazu gezwungen waren, Sonntag war der Tag des Herrn. Und das hieß, wir durften kein Fern gucken. Mann, das war voll ätzend. Wir durften dieses nicht, wir durften jenes nicht, das war der Tag des Herrn. Und ich habe nur gedacht, was für ein Driss. Sie haben es echt ernst genommen. Weil sie an diesem Punkt, glaube ich, nicht verstanden haben, dass es Gottes Geschenk an uns ist und nicht eine Pflichterfüllung. Und wie gesagt, mir ist es so wichtig, dass ihr das als Punkt heute mit nach Hause nehmt. Es geht nicht darum, ein Gesetz zu erfüllen. Das hat Jesus getan. Herzlichen Dank dafür. Halleluja. Sondern es geht darum, sich bewusst zu machen, ich gehöre zu Gottes Volk. Und da gibt es Zeichen seines Bundes, die ewig gültig sind. Und als Zeichen seines Bundes zählt, dass ich einatmen darf. Dass ich Atem holen darf. Dass ich Pausen machen darf, ohne schlechtes Gewissen. Dass ich mich zurücklehnen darf in dem Wissen, ich habe einen guten Vater, der sich um mich kümmert. Ich habe einen guten Vater, der meine Bedürfnisse sieht. Ich habe einen guten Vater, der nicht möchte, dass ich ausbrenne, sei es durch Überarbeitung oder sei es durch Überferienung, durch Überfreizeitung. Sondern ich habe einen guten Vater, der mich in einem gesunden Rhythmus halten möchte. Ich merke für mich, dass dieses Auseinandersetzen mit so alten Dingen, die irgendwie im Raum wabern, mit der Käsefrage, was soll der Käse, mich auf Wege bringt, die mich einfach nur staunen lassen über Gott. Und immer wieder zu merken, hey Gott, du meinst es ja wirklich gut mit mir. Unsere Prägungen, das, was wir gelernt haben in unserer Kindheit, in unserer frühen Jugend, das sitzt oft so fest bei uns drin. Und wir denken, wir haben Dinge kapiert. Und dann stelle ich fest, ah, ja schade, machen wir nochmal. dann stelle ich nämlich fest, da sind noch so kleine Sandkörner an Misstrauen. Und habt ihr mal Sand zwischen euren Fingern gehabt oder zwischen den Zehen? Egal wie klein das ist, das kann echt aufreiben. Das kann echt nerven und aufreiben. Und Gott geht mit uns ran an diese kleinen Sandkörner unseres Lebens. Und ich merke, Gott, du meinst es ja wirklich gut mit uns. Halleluja. Und so danke ich dir, Jesus, dass du uns immer wieder zeigst, dass das, was du uns zusprichst, was du uns schenkst, dass es ewig gültigen Charakter hat. Und ich danke dir, dass du uns einlädst, Rhythmen zu entdecken, die uns dienen. Ich danke dir, dass du uns einlädst, innezuhalten und einzuatmen, neuen Atem zu schöpfen. Und ich danke dir, dass du es uns vorgemacht hast. Ich danke dir, dass du uns nicht in eine gesetzliche Abhängigkeit hineinführst, dass wir nicht müssen aus Angst, sondern dass wir dürfen. Und ich danke dir, dass wir einen Unterschied machen dürfen, dass wir damit ein Zeichen setzen können. Jesus, mir wird so oft bewusst, dass ich versuche, Zeichen zu setzen durch große Symboliken, durch meinen Umgang mit Politik, durch meinen Umgang mit Kohle etc. Aber mein Umgang mit Zeit setzt auch ein Zeichen, Jesus. Und ich möchte mich da von dir einladen lassen, Heiliger Geist, das noch mehr zu ergründen. Was das bedeuten kann für mich, für uns, aber auch als Gemeinde, für uns als Gesellschaft, wie wir da einsteigen können. Und ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz den Preis dafür bezahlt hast. Wenn wir manchmal ins Alte Testament schauen, dann erschrecken wir, wenn wir so einen Text lesen und kriegen das irgendwie so gar nicht mit dir im Einklang. Und dann zu merken, du hast den Preis dafür bezahlt, dass ich Däumchen drehen kann. Wie großzügig bist du, Jesus? Du hast den Preis dafür bezahlt, dass ich mich zurücklehnen kann. Du hast den Preis dafür bezahlt, dass ich wissen darf, ich habe einen guten Vater, der sich um mich sorgt. Du hast den Preis dafür gezahlt, dass ich Neues erlernen darf, dass meine Emotionen neue Wege gehen dürfen. Du hast den Preis dafür bezahlt, dass mein Vertrauen sich neu Bahn brechen darf. Ich habe gerade dieses Bild davon, wie ein Bach entsteht. Und vielleicht ist es für dich. Dieses Bild davon, dass da eine Sehnsucht ist, wirklich auch Gott vertrauen zu können. Und ich sehe so einen kleinen Rinnsal, einen Berg hinabfließen. Und das sind erst nur ganz, ganz kleine Streifen Wasser. Aber da kommt immer mehr und plötzlich entsteht da so ein kleiner Graben. Er ist erst nur wenige Zentimeter breit. Und dann kommt frisches Wasser dazu und plötzlich entsteht eine Quelle daraus. Und daraus wird ein Bach, der wild sprudelt und erfrischend wirkt. Und daraus wird ein Strom. Und ich möchte dir zusprechen, es fühlt sich für dich manchmal an, als würde sich nichts tun, aber da ist bereits ein Rinnsal im Gange. Da ist bereits ein Rinnsal im Gange und der Heilige Geist ist bei dir an Prozessen dran, die dich immer mehr in eine Heilung hineinführen. Die Wege bereiten für einen Strom. Und ich möchte dir zusprechen in diesem Moment, trust the process. Vertraue dem Prozess. Jesus, ich danke dir, dass du Bahn brichst für neues Leben. Danke dir, dass du den Tod besiegt hast. Den Tod unseres Leibes besiegt hast, aber auch den Tod unseres Geistes und unserer Seele besiegt hast. Ich danke dir, dass neues Leben in dir ist. Und ich danke dir, dass wir das heute feiern dürfen, wenn wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Dass wir feiern dürfen, dass du der Herr über Leben und Tod bist. Und dass du der Sieger über den Tod bist. Ich danke dir, dass du neues Leben in uns freisetzt. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, hier zu wirken unter uns. Ich habe noch den Eindruck, vielleicht ging es dir so wie mir, dass du gedacht hast, ach Mann, immer dieses, was ich muss, was Gott von mir erwartet und verlangt. Und ich habe den Eindruck, dass wir dafür auch Buße tun dürfen und sagen dürfen, Gott, es tut mir leid, dass da Sand zwischen meinen Zehen ist. Dass ich immer wieder an diesen Punkt komme, zu merken, da ist noch kein Vertrauen. Und es wirklich ans Kreuz zu bringen und zu sagen, Jesus, ich lasse es bei dir. Geröll wegzubringen, um Raum zu schaffen für einen Strom des Lebens. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, da nahm er das Brot. Er brach es, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst, dies ist mein Leib. Und nachdem sie gegessen hatten, da nahm er den Kelch, er dankte dafür, er segnete ihn und sprach, nehmt und trinkt. Dies ist mein Blut des neuen Bundes, vergossen zur Sündenvergebung. So oft ihr von meinem Leib esst und von meinem Blut trinkt, tut ihr dies zu meinem Gedenken. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und ich lade euch ein, an den Tisch des Herrn zu kommen.